Ich sollte mich noch ein bisschen vorstellen, wurde ich gebeten. Ich bin aus Österreich. Meine Frau ist aus der Schweiz. Meine Frau heißt Marlies, die ist aber nicht da heute. Wir haben 4 Kinder. Die haben wir schon recht früh gehabt. Die sind alle angenommen. Also das heißt, das erste Kind kam nach einem halben Jahr Ehe. Es ging bei uns gleich schnell los. Das zweite Kind kam dann ein Jahr später. Das erste Kind war schon 1,5 Jahre, als wir es angenommen haben. Und das zweite war dann das erste war aus Österreich, das zweite war aus Rumänien. Ein Jahr später, die war auch 1,5 Jahre. Das dritte Kind war dann auch aus Rumänien. Die war 10 Jahre alt. Und das vierte war 2 Monate alt, das war ein Junge aus der Schweiz. Also wir sind recht international als Familie. Wir waren die ersten paar Jahre in Österreich. Und das heißt, zwei Jahre waren wir in Österreich. Und dann zogen wir mit den 2 adoptierten Kindern nach Amerika. Meine Frau konnte nicht Englisch. Wir waren dann ein Jahr lang in Amerika beim Schulungskurs in Kalifornien. Und dann nach einem Jahr kamen wir wieder zurück, waren dann nochmal 3 Jahre in Österreich. Dann zogen wir in die Schweiz 1995. Und ich bin sehr viel von zu Hause weg gewesen durch Dienste. Ich war schon in den 90er, im 90er Jahr in Rumänien. Mit einem Bruder, wir haben immer wieder Schulungen gemacht. Nach der Öffnung war das eine sehr schöne Zeit in Rumänien, war ein sehr großer Hunger. Und später kam es dann nach Moldawien und Ukraine und damalige Sowjetunion, Kasachstan und Sibirien und so weiter. Also der Herr hat mich dann in einige Länder herumgeführt und ich durfte das Wort Gottes weiter verkündigen. Ich habe in der Schweiz, als ich in der Schweiz war, habe ich einen Professor besucht, den ich von früher kannte. Der heißt Herbert Janssen und mit dem hat mich 20 Jahre mit Zusammenarbeit hat mein Leben dann geprägt. Wir haben gemeinsam an einer Bibelübersetzung gearbeitet, das heißt Neues Testament Übersetzung. Und nebenbei habe ich dann auch über ihn russlanddeutsche Geschwister kennengelernt in Deutschland. Und so bin ich dann in viele russlanddeutsche Kreise gekommen. Also so viel zu meinem Leben. Ich möchte beginnen mit Jesaja 8, Vers 20. Das möchte ich an den Anfang stellen. Da heißt es, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Denn wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Wir wollen ja über das Thema Ehe sprechen und ist übrigens auch für Ledige, wenn Ledige da sind, das Thema ist auch für Ledige gedacht. Dieser Vers ist hier in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Wir müssen hin zum Wort Gottes, hin zur Weisung Gottes, hin zur Offenbarung Gottes. Wenn man nicht so spricht, dann wird man kein Licht bekommen. Das ist so. Wenn wir Licht brauchen für unser Leben, dann müssen wir zurück zum Wort Gottes, hin zum Wort Gottes. Deshalb habe ich das hier an den Anfang gestellt. Also wir wollen versuchen, das Thema Ehe und was damit zusammenhängt, vom Wort Gottes her zu beleuchten. Ich werde einiges Grundsätzliches zuerst sagen über die Ehe. Auch über Unzucht muss man heute ja ziemlich klare Worte verwenden. verlieren, weil die Menschen nicht mehr recht genau von der Bibel her das belegen können, was ist eigentlich Unzucht und was ist nicht Unzucht. Dann möchte ich über die Bestimmung von Mann und Frau sprechen. Heute sagt man ja immer wieder die Rolle von Mann und Frau, aber das Wort Rolle mag ich nicht. Es geht nämlich nicht um eine Rolle, die man spielt. Man spielt gar nichts. Es geht um die Bestimmung, um den Platz und um die Aufgaben, die Gott uns als Mann und als Frau gegeben hat. Dann über die fünf zentralen Bereiche der Ehe und als Anhang dann über Platz, Bestimmung und Aufgabe von Mann und Frau in der Gemeinde. Das wird die ersten drei Abende, wird uns das beschäftigen. Ich bin dankbar, wenn Sie dafür beten, dass der Herr uns führt, dass wir an der richtigen Stelle kratzen. Man soll dort kratzen, wo es juckt. Und dass wir also dort stehen bleiben, wo der Herr möchte, dass wir stehen bleiben. Ich habe sehr viele Folien vorbereitet. Wir werden nicht alle Folien wahrscheinlich durchmachen können. Die Ehe steht am Anfang der Bibel. Die Bibel beginnt mit einer Hochzeit. Und der Herr Jesus begann mit einer Hochzeit, in Johannes 2. Und die Bibel endet mit einer Hochzeit. Also Hochzeit ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Ehe als solche, die Beziehung Gottes mit seinem Volk wird als Ehebund dargestellt. In der Bibel immer wieder, mit seinem Volk im Alten Testament und mit seinem Volk im Neuen Testament. In 1. Mose 2 beginnt Gott mit Adam und Eva. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Am Ende endet es mit einer Hochzeit, die Hochzeit des Lammes. Also das Thema Ehe zieht sich durch die ganze Bibel. Es ist Gottes Idee. Die Ehe ist etwas Besonderes, das Gott geschaffen hat. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn geschaffen nach dem Bilde Gottes. 1. Mose 26 bis 28. Ich lese nicht alle Stellen, denn die meisten Stellen kennen Sie. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und da schuf er ihn als Mann und Frau. Also es brauchte beides, Mann und Frau. Und diese beiden sollten eine Einheit bilden. Sie sind ein Schattenbild von der eigentlichen Beziehung, die Gott hat zu seinem Volk. Christus und die Gemeinde, sagt Paulus. Das Ziel seit dem Sündenfall ist, dass das Ebenbild Gottes wiederhergestellt wird. Seit 1. Mose 3, seit dem Sündenfall, ist das Ebenbild Gottes geschädigt. Nicht, dass der Mensch nicht mehr Ebenbild Gottes sei, aber in vielerlei Hinsicht ist es nicht mehr, im Charakter nicht mehr vor allem. Und wenn man jetzt in der Bibel nachliest und mal schaut, wie Gott eigentlich denkt über den Menschen, dann merkt man gerade in den ersten Zeilen der Bibel, dass Gott sehr gut denkt über den Menschen. Was wünschte sich Gott über den Menschen? Nun, Gott wollte, dass der Mensch gesund ist, gesund im Denken. Er hat ihn übrigens gesund geschaffen, nicht krank. Auch im Denken hat er ihn gesund geschaffen. Und er wollte, dass der Mensch anfängt zu denken, wie Gott will, wie Gott denkt. Gott hat den Menschen intelligent geschaffen und er wünschte, dass er es bleibe, dass er nicht töricht wird. Gott hat den Menschen sehr schön geschaffen und er möchte, dass der Mensch schön ist, in jeder Hinsicht. Und Gott möchte, dass der Mensch reich ist. Also ist alles das, was sich jeder Mensch wünscht auf Erden. Fragen Sie die Leute auf der Straße. Wollen Sie gesund sein, intelligent, schön und reich? Fragen Sie mal. Sie werden sagen, ja, alles will ich. Ja. Genau das will Gott für den Menschen. Also der Mensch hat eigentlich eine Sehnsucht nach dem, was Gott ursprünglich wollte von ihm. Dass er sei. Nun, Adam wurde von dem Erdboden genommen. Deshalb heißt er Adam. Das hebräische Wort für Erdboden heißt Adama. Und der von den Erdboden genommene heißt Adam. Deshalb heißt er Mensch, Adam. Adam heißt Mensch. Die Frau, die wurde nicht von dem Erdboden genommen. Die Frau wurde von dem Manne genommen. Der Mann heißt Ish. Und die Frau, weil sie vom Manne genommen wird, heißt auf Hebräisch Isha. Die weibliche Form von Mann. Luther übersetzt Männin. Es ist wichtig zu wissen, es ist wichtig festzuhalten. Der Adam ist aus dem Erdboden und die Frau ist aus dem Manne. Und dann bekamen sie Aufgaben. Der Adam bekam die Aufgabe, den Erdboden zu bebauen, und die Frau, die bekam nicht die Aufgabe, den Erdboden zu bebauen. Die Frau bekam die Aufgabe, die Gehilfin des Mannes zu werden. Also die Arbeit von Adam war eine Sache, Erdboden. Und die Aufgabe von der Eva war eine Person namens Adam. Nicht ihm umzumodeln nach ihrem Verständnis, sondern um ihm eine Gehilfin zu sein. Und genauso sind Mann und Frau heute auch. Der Mann ist konzentriert auf Dinge. Der Mann ist, man sagt, er ist mehr sachlich geneigt. Und die Frau ist konzentriert auf Personen. Sie ist mehr personorientiert. Das ist immer so. Wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat, die Frau fühlt sich sofort persönlich angegriffen und der Mann nicht so schnell. Ja? Das ist ganz normal, weil Gott uns so geschaffen hat, als Mann und als Frau. Überhaupt gibt es viele Unterschiede zwischen Mann und Frau, aber über die möchte ich später sprechen. Die Ehe ist also Gottes Idee, sie ist etwas Besonderes. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Der Auftrag des Mannes und der Auftrag der Frau sind verschieden. Die Frau wurde an die Seite des Adam gestellt. Sie wurde aus seiner Seite genommen, nicht aus seinen Füßen, um von ihm zertreten zu werden, und nicht aus seinem Kopf, um ihm auf dem Kopf zu tanzen, sondern sie ist aus der Seite genommen und ihm zur Seite gestellt. Die sind ebenbürtig. Der eine ist nicht mehr wert und der andere ist nicht weniger wert. Sie sind Seite an Seite. Ehe ist also ein Auftrag und verbunden mit einem Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat und dem Adam und der Eva. Und Ehe ist aber auch eine Arbeit. Das ist wichtig zu wissen. Ein Bruder hat mal das verglichen, die Ehe mit einem langen Gartenzaun, holzigen Gartenzaun. Früher in Österreich hatten die Bauern so lange Holzzäune, die hat man so kreuz und quer gestellt. Ich weiß jetzt nicht den Fachausdruck, wie das heißt. Weiß das jemand? Ist ja egal. Die sind so rein und so. Also kreuz und quer stehen die Stäbe da drinnen. Und der Bauer muss jedes Mal schauen, ob irgendeine Latte locker ist. Sonst, wenn er nämlich nicht schaut, fällt ihm mit der Zeit der ganze Holzzaun um. Und genauso ist Ehe. Ehe ist ein ständiges Ausbessern von Holzzäunen, von Latten in einem langen Holzzaun. Ich muss in der Ehe muss ich immer dran arbeiten. Ich muss immer schauen, ist irgendeine Latte locker? Okay, dann müssen wir sie festigen oder erneuern. Sieh dazu, dass du diese Arbeit mit Freuden machst, habe ich mir notiert, wieso? Weil das Resultat schön ist. Wenn wir an der Ehe arbeiten, haben wir ein gutes Resultat. Der Herr Jesus, ich habe ja schon gesagt, als er seinen Dienst begann, begann die ganze Geschichte mit einer Hochzeit. Eine Hochzeit ist eine Beziehung zwischen da entsteht eine Beziehung zwischen zwei Menschen, und es ist schlimm, wenn der Wein ausgeht. Bei der Hochzeit oder in der Ehe. Der Wein steht für Freude in dem Alten Testament. Und es ist ganz schlimm, wenn die Freude davonrennt in der Ehe. Da muss man zu dem Meister, zu dem Schöpfer kommen, dass er einen guten Wein macht aus dem Wasser. Und dazu hat der Herr uns auch gerufen, dass wir zu ihm kommen. Wichtig ist auch, dass wir müssen also an unserer Ehe arbeiten. Kindererziehung und Ehe hat eine mächtige Auswirkung auf Generationen, nicht nur auf eine Generation, auf Generationen, folgende Generationen, 3, 4, 5, 6 Generationen. werden heute, so wie ich meine Ehe heute führe, wird Auswirkungen haben auf viele, viele Jahre. Die Kinder werden etwas sehen von meiner Ehe und werden genauso ihre Ehe führen. Oder sie werden sich schlecht entwickeln, wenn ich meine Ehe schlecht führe. Dann werden sie kaputte Menschen sein, die selber kaputte Ehen führen. Oder sie werden Menschen, die den Herrn lieben, weil die Eltern den Herrn lieben. Und es beginnt mit der Ehe. Bevor man von Kindererziehung spricht, spricht man von der Ehe. Gute Beziehung miteinander und dann gute Beziehung zu den Kindern. Zweitens, die Ehe ist eine Gnadengabe, sagt 1. Korinther 7, Vers 7, das möchte ich lesen. Wir versuchen heute möglichst viel Bibelstellen, wir wollen ja von der Bibel lernen, wir wollen nicht nur menschliche Weisheiten über die Ehe lernen, da gibt es ja genügend, wir wollen ja möglichst Prinzipien aus der Schrift lernen. 1. Korinther 7, Vers 7, ich wünschte, alle Menschen wären wie ich, wie auch ich selbst. Jeder hat jedoch eine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Merken Sie, er spricht von zwei Zuständen. Ledig sein, so wie ich. Paulus war ledig oder verwitwet, eins von den beiden, jedenfalls ohne Frau. Und er sagt, ich wünschte, alle Menschen wären so wie ich, also ohne Frau. Jeder jedoch hat eine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Beides sind Gnadengaben. Ohne Frau leben ist eine Gnadengabe und mit einer Frau leben ist eine Gnadengabe. Oder mit einem Ehemann leben, wenn man eine Frau ist. Das heißt, der Mensch empfängt von Gott eine Fähigkeit. Er wird fähig, ohne Frau zu leben. Das lernt jeder Mensch am Anfang seines Lebens. Aber irgendwann heiratet er, oder entweder gleich oder später, ich habe später geheiratet, ich war schon 30 Jahre alt, als ich geheiratet habe. Früher oder später, oder er heiratet nicht. So wie der Herr es einem gibt, und dann lebt man aus der Befähigung, die der Herr gibt. Entweder ledig oder verheiratet. Es ist ein Geschenk. Und zwar ist es eine Gnadengabe von Gott, das heißt, man braucht Gott, um ohne Ehe zu leben, und man braucht Gott, um mit Ehe zu leben. Braucht man Gott. Eine Gabe von Gott, eine Ausrüstung, Befähigung von Gott. Und die kriegt man. Als Christ, wenn man sich an ihn wendet, dann wird der Herr da sein und der Herr wird uns helfen in unserem Stand, ob Ehe oder ehelich oder ledig. Drittens, die Ehe ist etwas Gutes. 1. Mose 1 hat Gott Adam und Eva geschaffen. Und es heißt dort, es war gut. Vielleicht lese ich das jetzt doch. 1. Mose 1. Da heißt es in Vers 31, also zuerst heißt es, er segnete sie, Vers 28, als Mann und Frau schuf er sie, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Und er segnete sie heißt, er hat ihnen Gutes zugesprochen und hat ihnen Leben und Gedeihen geschenkt in ihrer Ehe. Und da heißt es so in Vers 31, und es geschah so, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also die Ehe war sehr gut. In 1. Mose 2, Vers 18, lesen wir das erste Mal, dass etwas nicht gut war. 2,18, Gott, Yahweh, sprach, es ist nicht gut, dass der Adam allein sei. Gott schaut den Adam an und denkt sich, es ist nicht gut. Er soll nicht allein bleiben. Und er schafft ihm die Eva. Grundsätzlich braucht Adam eine Gehilfin. Und nicht, dass jeder Mensch heiraten muss, aber es wird das Übliche sein, dass ein Mensch heiratet. Der Herr kann auch die Gehilfin ersetzen durch sich selber. Keine Frage. Und man kann, wie gesagt, man kann die Gnadengabe haben, auch ohne Ehe zu leben. Aber die Tiere waren nicht die Hilfe für den Menschen. Und nicht Gleichgeschlechtliche waren die Hilfe für den Menschen. Die Hilfe, die der Adam brauchte, war nicht ein zweiter Adam. kein Schwuler. Es war eine Eva, eine Frau. Allein daher sollten die heutigen Schwulen ein bisschen auf den Boden der Realität zurückkommen und sagen, aha, ah ja, stimmt, steht ja so geschrieben. Ja. Man braucht ein Mann braucht eine Frau und nicht einen anderen Mann. Heute muss man das sagen, früher war das selbstverständlich, aber wir müssen das heute wieder predigen und den Kindern wieder lehren, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Ein Mann, eine Frau, Gott, der sie schuf, schuf sie als einen Mann, einen männlichen und eine weibliche, heißt es in Matthäus 19, Vers 4 bis 6, einen männlichen und eine weibliche. Und in 1. Timotheus 3 heißt es, wenn einer ein Aufseherdienst begehrt ein köstliches Werk, aber ein Aufseher muss Mann von einer Frau sein. Von einer, nicht von zwei. Also auch nicht Polygamie. Damals gab es ja Polygamie, aber der war kein Vorbild. Der konnte nicht Aufseher sein, also Hirte in einer Gemeinde sein, weil er mit zwei Frauen verheiratet war. Mich hat neulich einer gefragt, was soll ich machen? Jetzt habe ich jemanden in der Versammlung, der hat zwei Frauen. Der hat sich bekehrt. Was soll ich jetzt machen? Sage ich, ja, was steht geschrieben? Er soll seine zwei Frauen versorgen, als guter Ehemann für seine zwei Frauen. Er hat sich jetzt bekehrt, er ist schon verheiratet mit zwei. Dann muss er halt schauen, dass er sie gut versorgt. Aber er kann nicht Hirte werden, weil er kein Vorbild ist in dieser Sache. Versteht ihr? Viertens. Ehe ist eine Liebesgemeinschaft. Das heißt, sie besteht aus Liebe. In einer Ehe geht es überhaupt nicht um das Thema, wer welche Rechte hat. Wir hatten mal in Österreich vor vielen Jahren im Radio eine Diskussion, ich habe mir auf den Kopf gegriffen, eine Diskussion über die Rechte der Eheleute. Welche Rechte jeder in der Ehe hat. Ich habe mir gedacht, geht's noch? Die Schweizer sagen, Gott's noch? Geht's noch? Ja. Was ist denn da passiert? Dass Menschen, vernünftig denkende Menschen, die eigentlich im christlichen Rahmen, im katholischen Österreich aufgewachsen sind, machen sich Gedanken, was für Rechte man hat in der Ehe. In der Ehe gibt's keine Rechte. In der Ehe gibt's Liebe. Liebe spricht nicht von Rechten. Liebe hat Pflichten, ja. Aber die tut die Pflichten gerne erfüllen. Wir kommen ja später dann zu Epheser 5, dann können wir das auch noch lesen. Es ist eine Liebesgemeinschaft. Und nur so funktioniert Ehe. Anders wird Ehe nicht funktionieren. Sobald man anfängt, das ist mein Recht und das ist dein Recht, dann wird es schwierig werden in der Ehe. Fünftens, die Ehe ist ein Abbild eines Urbildes, nämlich das Abbild von dem Urbild des Bundes Gottes mit seinem Volk. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Das ist das Urbild, der Urgedanke Gottes. Gott vermählt sich mit seinem Volk. Und davon ist dann die Ehe ein Abbild, ein Schattenbild. Das Bild spricht von einer Vereinigung des Lammes mit der Braut in Offenbarung 19, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, oder von einer bereits bestehenden Vereinigung des Herrn mit seiner Frau in Epheser 5. Der Herr Jesus und die Gemeinde, da ist das Bild von einer Frau und von einem Mann. Das heißt, die sind verheiratet. Der Herr Jesus und die Gemeinde sind verheiratet. Und in Offenbarung 19 ist das Bild von einer zukünftigen Ehe, das heißt, sie sind noch nicht verheiratet, sie sind verlobt, aber sie werden bald heiraten. Beide Bilder werden verwendet. Ja? Einmal das Bild, die Gemeinde als Verlobte und einmal die Gemeinde als Ehefrau des Herrn Jesus. Beide Bilder drücken natürlich was Besonderes aus. Über die Hochzeit sage ich nicht viel. Der Beginn einer Ehe ist die Hochzeit, nicht die geschlechtliche Verbindung, wie das manche Leute heute meinen. Nicht das Konkubinat, nicht das Zusammenleben, sondern es ist eine Bundesschließung. Einen Vers lese ich, das ist Malachi 2, Vers 14. Das zeigt, da ist ein biblischer Beleg dafür, dass die Eheschließung ein Bund ist. Und zwar eine Bundesschließung mit Zeugen. Das heißt, für eine Eheschließung braucht es Zeugen, und zwar anerkannte Zeugen, nicht ungültige Zeugen. Malachi 2, Vers 14. Dort heißt es nur, du warst treulos an deiner Gefährtin, die die Frau deines Bundes ist. Die Frau, mit der du den Bund geschlossen hast. Und in Hesekiel 16, Vers 8 lesen wir auch, dass Gott mit Jerusalem einen Ehebund schließt. Da ist es wieder das Bild, Gott und seine Frau, das alttestamentliche Gottesvolk. Hier ist es Jerusalem. Hesekiel 16, Vers 8. Da ging ich an dir vorüber, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe, und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir. Gott schwört bei der Eheschließung mit seiner Braut, dass er ihr treu bleiben wird und dass sie jetzt seine Frau ist, und sie schwört es ihm. Das ist also eine Bundesschließung. Die Ehe beginnt mit einer Bundesschließung mit Zeugen. In der alttestamentlichen Welt waren das die Zeugen, beim Stadttor, der Gemeinderat, die Ältesten. Und im Neuen Testament ist es ebenso gewesen. Das heißt, die Weltöffentlichkeit darf erfahren, dass die zwei jetzt verheiratet sind. Die muss es erfahren. Wir heute, bei uns wird es angeschlagen. Ja, der und der, die werden heiraten am so und so vielten, wird angeschlagen im Dorf oder gibt es so irgend so ein Gemeindeamt. Und dann gibt es noch eine Hochzeit. Da gibt es eine offizielle Unterschrift und so weiter. Also das heißt, es gibt eine ganz klare Bundesschließung vor der Weltöffentlichkeit, und auch die Christen unter sich feiern dann noch ein Fest. In der Bibel haben wir eine Brautwerbung, eine Verheiratung. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dann würden wir zu lange brauchen. Es gibt eine Verlobung in der Bibel. Das ist etwas Biblisches und sollte das für Christen auch klar sein. Eine Ehe, bevor die Ehe geschlossen wird, ist die Verlobung. Die Verlobung ist das Versprechen. Da versprechen sich die beiden. Das galt bei den Juden so viel wie verheiratet, nur dass sie noch nicht zusammen wohnen. Das heißt, ab der Verlobung gelten die als Mann und Frau. Aber sie dürfen noch nicht geschlechtlich zusammen sein und sie dürfen noch nicht zusammen wohnen. Sie sind getrennt, dann kommt die Hochzeit. Und bei der Hochzeit gibt es die geschlechtliche Vereinigung und ab der Hochzeit. Das heißt, alle geschlechtliche Vereinigung vor der Hochzeit gilt als Unzucht, auch wenn sie verlobt sind. Auf die Bibelstellen gehe ich jetzt hier nicht ein. Es gibt Hochzeitskleider, es gibt Hochzeitsschmuck, es gibt Hochzeitsumzug, es gibt Hochzeitsbegleiter, Jungfrauen, die mitziehen mit der Braut oder mit dem Bräutigam. Es gibt ein Hochzeitsessen und es gibt Hochzeitsfestlichkeiten, die zum Beispiel bei Jakob dauerte das eine ganze Woche lang. Die Dauer der Ehe ist lebenslang und das Ende ist der Tod. Also mit dem Tod wird die Ehe aufgelöst. Jetzt ein kurzer, ich hoffe, dass ich es kurz machen kann, ein kurzer Exkurs zum geschlechtlichen Umgang vor der Ehe. Die Bibel sagt, geschlechtlicher Umgang gibt es nur in der Ehe. Das wird vorausgesetzt in 1. Mose 2, Vers 24. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen und dann ein Fleisch werden. Ein Fleisch werden ist die geschlechtliche Vereinigung. Zuerst muss er verlassen. Da muss er anhangen, das heißt, hier ist eine öffentliche Erklärung, die zwei gehören, die Bibel sagt ankleben, die werden aneinander geklebt, ja, im wörtlich. Und ein Fleisch werden ist dann die geschlechtliche Vereinigung. Also das ist die Reihenfolge. In Johannes 4, Vers 16, eine Frau, die mit einem Mann lediglich zusammenlebt, ist nicht seine Frau. Der Herr Jesus sagt zu der Samariterin, hol deinen Mann, und sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, recht hattest du, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hattest du und der, den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Also Jesus erklärt ihr, dass es genauso ist. Der Mann, mit dem sie lebt, der ist nicht ihr Mann. Das heißt, sie ist nicht verheiratet mit diesem Mann. Fünf Männer hatte sie gehabt, da war sie verheiratet. Entweder waren die gestorben oder sie hatte sie weggeschickt oder umgekehrt. Jedenfalls, der, den sie jetzt hat, der ist nicht ihr Mann. Das zeigt, dass man das lediglich zusammenzuleben, gilt nicht als Heirat. Und bitte sagen Sie das jedem jungen Menschen, der Ihnen sagt, das ist meine Frau, ich kenne das. Die sagen, der stellt sie vor, das ist meine Frau. Aber sie ist gar nicht seine Frau. Die leben nur zusammen. Ich habe das oft erlebt. Da muss man ihm sagen, die ist nicht deine Frau. Das haben wir schon. C. Maria, kein geschlechtlicher Umgang mit Josef bis zur Hochzeit. Lukas 1,34. Die Maria hat sich auch daran gehalten. Jakob und Rahel, kein geschlechtlicher Umgang erst nach der Hochzeit. 1. Mose 29,21. Naomi, im Buch Ruth, sie weiß, um Kinder zu haben, braucht man eine Eheschließung. Man kriegt nicht Kinder sonst. Es gibt keinen anderen Weg, Kinder zu kriegen, als nur durch Eheschließung. Alles andere ist verboten für den Juden und nicht nur für den Juden. Für jeden Menschen. Aber weil es Sünde ist. Also in Ruth, Kapitel 1, Vers 11 bis 13, die Naomi weiß, um Kinder zu haben, ist eine Eheschließung nötig. Und dann die Stelle in 5. Mose 22, wer eine Jungfrau verführt, muss sie heiraten. Wenn es der Vater erlaubt. Wenn es der Vater nicht erlaubt, dann darf er sie nicht heiraten. Dann muss er Geld zahlen. Wer eine Jungfrau verführt, der Text, wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, 2. Mose 22, 15, die noch nicht verlobt ist und er liegt bei ihr, so muss er sie sich durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen. Will aber ihr Vater sie ihm nicht geben, so soll er ihm so viel bezahlen, wie der Brautpreis für eine Jungfrau beträgt. Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht verstoßen sein Leben lang. Also hier ist eine Sünde vorgefallen. Sünde war, dass er schläft mit ihr vor der Hochzeit, vor der Verlobung, bevor sie ist noch nicht verlobt. Er schläft mit ihr, dann muss er dieses Mädchen heiraten, damit die Sache jetzt in Ordnung gebracht wird. Abgesehen davon, muss hier dazu sagen, wenn das heute geschieht, ist das nicht Pflicht. Wenn jemand mit jemand Unzucht treibt, sie schlafen miteinander, dann ist das nicht Pflicht, dass die auch heiraten. Man stelle sich vor, sie wäre gläubig, er wäre nicht gläubig, und jetzt ist es passiert und jetzt heiratet sie einen Ungläubigen. Und damit hat sie ihr Leben ruiniert. Da kann sie auch ledig bleiben. Es ist also nicht ein neutestamentliches Gebot. Es ist ein alttestamentliches Gebot gewesen. Aber zweitens, außereheliche geschlechtliche Verbindung ist Unzucht. 1. Korinther 7, Vers 2. Es ist gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren, aber wegen der Unzucht habe jeder seine Frau. Also, wegen der Unzucht muss man eine eigene Frau haben. Und die Frau habe ihren eigenen Mann. Wie kriegt man einen eigenen Mann und eine eigene Frau? Das sagt er später durch Heiraten. Vers 9. Sie sollen heiraten. Also man kriegt erst eine eigene Frau, wenn man sie geheiratet hat. Nicht, wenn man zusammenzieht. Dann hat man sie nicht, dann ist das nicht die eigene Frau. Er spricht von heiraten. Das zeigt, dass die Bibel ganz klar betont, wenn man nicht heiratet und zusammenlebt, ist es Unzucht. Weiter, Unzucht wird hart bestraft in der Bibel, es ist ein grobes Vergehen, wird bei den Sündenregistern erwähnt, bei denen, die draußen sind. Der Leib gehört dem Herrn, 1. Korinther 6, Vers 13, ich lese die Stellen jetzt nicht, ich will nur zeigen, die Schrift ist sehr, sehr klar, was Unzucht betrifft. Unzüchtige Jungfrauen werden gesteinigt, 5. Mose 22, Vers 20, wenn sie verlobt war mit jemandem und jetzt treibt sie Unzucht mit einem anderen, wird sie gesteinigt. Unzüchtige Verlobte, habe ich gerade gesagt. Vergewaltiger müssen sterben, 5. Mose 22, Vers 25 im Alten Testament. Todesstrafe für Unzüchtige liest man auch in Hesekiel 16, 58, das war eine Verheiratete. Das ist eine verheiratete Frau, die ist unzüchtig. Und sie bekommt die Todesstrafe. In dem Fall war die verheiratete Frau, hieß Jerusalem. Und der Ehemann hieß Gott. Und Gott steinigt sie. Gott lässt sie töten, weil sie Unzucht getrieben hat. Hier ist es ein Bild, natürlich, ein geistliches Bild. Aber es ist ganz klar, auf Unzucht in der Ehe kommt die Steinigung, kommt die Tötung, Todesstrafe. Nicht im Neuen Testament, aber im Alten Testament. Dann das nächste Punkt. Unzüchtige werden von Gott gerichtet werden. Hebräer 13, Vers 4. Unzüchtige wird Gott richten. Und mit einem Unzüchtigen, der sich Christ nennt, darf man keine Gemeinschaft haben. Wenn sich jemand Christ nennt und er lebt zusammen in einem eheähnlichen Verhältnis, das keine Ehe ist, darf man mit ihm keine Gemeinschaft haben. Außer man geht zu ihm und sagt, erzählt ihm von seiner Unzucht und hilft ihm wieder zurecht, dass er zurechtkommt. Aber ansonsten wird mit einem Unzüchtigen keine Gemeinschaft geschlossen. Die andere Ausnahme ist, wenn es der eigene Sohn, die eigene Tochter ist, ist klar, da hat man andere Verpflichtungen. Die Eltern haben Verpflichtungen den Kindern gegenüber. Aber wenn das jetzt, das darf nicht so geduldet werden, als ob nichts wäre. Es ist ein schweres Vergehen, wenn Christen mit Unzüchtigen Gemeinschaft haben und so tun, als ob sie mit Unzüchtigen, die sich Christen nennen. Ja? Wenn Christen mit Unzüchtigen, die sich Christen nennen, Gemeinschaft pflegen, ist das ein schweres Vergehen. Darf man nicht machen. 1. Korinther 5, Vers 13. Ihr sollt keine Gemeinschaft haben. Vers 11 und Vers 13. Danke für die Korrektur. Es heißt nur, entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Und in Vers 11 heißt es, danke. In Vers 11 steht es dann, wenn jemand als Bruder bezeichnet wird und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger ist und so weiter, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also so sich hinsetzen und auf einen Kaffee gehen und so tun, als ob nichts wäre. Das darf man nicht. Man muss ihm sagen, du bist ein Unzüchtiger. Du sagst, du bist Christ und du bist ein Unzüchtiger. Gerade deshalb darf ich keine Gemeinschaft haben mit dir. Wenn es darum geht, ihm zu helfen, zurechtzukommen, dann darf man natürlich, dann ist es ja keine Gemeinschaft, dann ist es eine Hilfestellung. Gut, soweit. Das andere übergehe ich jetzt, das haben wir schon. Viertens, Unzucht schließt vom Reich Gottes aus. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lüstlinge, noch Homosexuelle, noch Diebe und so weiter werden das Königreich Gottes erben. Schwule, die ihre Homosexualität ausleben, werden das Reich Gottes nicht ererben. Und Lesben auch nicht, die das ausleben. Und Unzüchtige auch nicht. Epheser 5 dasselbe, Epheser 5, Vers 5, wisse, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger ein Erbteil hat im Königreich Christi und Gottes. Epheser 5, Vers 5. Dann fünftens, das lasse ich aus hier, fünftens, Unzucht in Gedanken ist bereits Sünde. Matthäus 5, Vers 27 bis 29, die Stelle kennt ihr, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und zum Schluss noch, die Folgen der Unzucht sind verheerend. Das gehe ich jetzt nicht durch. Die Folgen sind furchtbar schlimm. Der Ruf geschädigt, Selbstbewusstsein geschädigt, die Achtung gegenüber dem jungen Menschen geschädigt, zukünftige Partnerwahl wird schwieriger, gefühlsmäßige Bindung an den jungen Menschen, mit dem man Unzucht getrieben hat, Aufbau einer gesunden Intimbeziehung ist schwieriger. Zukünftige Ehe könnte belastet werden. Unehelich, es muss nicht so sein, es gibt Vergebung. Aber ich sage es nur grundsätzlich. Uneheliche Schwangerschaft ist nicht ausgeschlossen. Versuchung zur Abtreibung ist heutzutage da. Also Versuchung zum Mord. Versuchung, den Vater des Kindes zu heiraten, obwohl keine Voraussetzungen für eine gute Ehe dann gegeben sind. Ich kenne solche Fälle. Leid und Not für das uneheliche Kind kann sein. Es gibt natürlich auch wieder Heilung dort, wo Buße geschieht. Na klar. Geistlich, Schuld vor Gott, Rückgang im Glaubensleben, schwindender Hunger für Gottes Wort und so weiter und so weiter. Folgen der Unzucht sind verheerend. Hier an diesem Punkt wollen wir jetzt unsere Pause machen und dann in etwa 10, 15 Minuten dann weiter.